Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Auch eine Woche nach den US-Wahlen sind die Auswirkungen an den globalen Finanzmärkten noch deutlich zu spüren. Inzwischen steht fest, dass die Republikanische Partei auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus sicher hat. Und somit könnte der designierte Präsident Trump zumindest bis zu den Midterms tatsächlich durchregieren. Über unsere jüngsten Prognoseanpassungen, insbesondere hinsichtlich der Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks, sowie Euro-Dollar, spreche ich heute mit meiner Kollegin Sonja Marten, Leiterin Research Devisenmärkte und Geldpolitik. Mein Name ist Mario Schimmels, ich bin Analyst im Research der DZ Bank, ebenfalls für Devisenmärkte und Geldpolitik. Ja, guten Morgen Sonja, schön, dass du mal als Gast bei uns bist.
Danke Mario.
Ja, wir haben ja schon letzte Woche eine Ausgabe zu den US-Wahlen gemacht. In der Zwischenzeit hatten wir ein paar Tage Zeit, das Ergebnis ein bisschen sacken zu lassen und unsere Prognosen auch zu überprüfen. Wie ist denn heute deine Einschätzung?
Also es ist eingesackt, aber es ist nicht besser geworden, dadurch, dass Zeit vergangen ist. Zumal es ja auch interessant ist zu sehen, welche Leute jetzt in sein Kabinett da nominiert werden. Also das Beste ist ja immer noch sein Verteidigungsminister, der irgendwie vorher bei Fox News Moderator war. Also naja gut, wir werden es sehen. Also die Nominierungen sind bisher auch nicht dazu geeignet, die Lage zu entspannen. Das sind alles ziemliche Hardcore-Trump-Anhänger mit sehr radikalen, konservativen Ansichten. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ergibt sich da moderat. Es fehlt der Finanzminister noch, soweit ich jetzt den Überblick behalten habe. Da gibt es ja auch Diskussionen, ob Robert Lighthizer zurückkommt. Das wäre natürlich eine klare Ansage auch in Richtung EU und China zum Thema Zölle. Mhm. Also die Lage ist sicherlich schwierig einzuschätzen, zum Teil auch immer noch. Wir werden in den nächsten Monaten einfach abwarten müssen, was da jetzt an konkreten Maßnahmen angekündigt wird. Aber es bleibt ein schwieriges Szenario, muss man ganz klar sagen. Zumal wir natürlich jetzt in Europa auch gerade nicht, also in Deutschland nicht optimal aufgestellt sind. Also das kommt ja doch erschwerend hinzu, dass wir das Thema jetzt auch noch haben.
Ja. Wir haben letzte Woche an dieser Stelle schon, habe ich mit Alexander und Sören über die Konjunktur gesprochen. Mhm. Heute so ein bisschen Thema Geldpolitik, Euro-Dollar. Letzte Woche war auch ein Tag nach den Wahlen, war dann auch Zinsentscheidung der FED. Die ist schon fast so ein bisschen untergegangen, auch in den Finanzmärkten, muss man sagen. Wie hat sich denn da unsere Einschätzung geändert?
Also für die Fed ist natürlich das Trump-Thema auch ein nicht ganz einfaches. Fangen wir mal an mit diesen wirtschaftlichen Konsequenzen. Ihr habt ja letzte Woche, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Mit Trump werden wir in den USA zumindest am Anfang der Regierungszeit einen ziemlich starken Wachstumsschub kriegen. Das beruht natürlich auf der Annahme, dass da jetzt Steuergeschenke kommen für Unternehmen, für die privaten Haushalte. Der Konsum wird angekurbelt. Der Arbeitsmarkt, der ja ohnehin auch noch immer noch relativ eng ist, wird wieder ein bisschen gestärkt. Wenn er wirklich die Grenzen sofort zumacht, dann führt das ja auch nochmal zu engeren Arbeitsmärkten. Perspektivisch auch mehr Inflation, dann auch durch die Zölle. Also all das heißt ja, dass sich das Fenster für die Fed jetzt auch schon wieder schließt. Also man ist ja dabei, die Zinsen zu senken. Wir hätten ursprünglich auch gedacht, dass sie weit ins nächste Jahr hinein, also wirklich die Zinsen auch weiter aggressiv senken können. Das ist natürlich jetzt schwieriger. Also wir gehen jetzt aktuell davon aus, dass sie noch ins Frühjahr rein senken. Dann sind wir bei 3,75 bei der Fed Funds Rate und dann ist wahrscheinlich Schicht im Schacht, weil dann kommen Zölle und höhere Inflation und dann kann man eben die Zinsen nicht weiter senken. Mhm.
Jetzt der geldpolitische Pfad ist ja die eine Sache, was jetzt durch die Wahl Trumps so ein bisschen auch thematisiert wird oder wurde, ist auch, wird er vielleicht die Unabhängigkeit antasten? Also man muss ja sagen, er hatte ja damals Powell nominiert gehabt bei seiner ersten Amtszeit. Dann hatte sich schnell herausgestellt, ja, so ganz grün war er mit ihm doch nicht. Wie ist denn da die Einschätzung?
Ja, also dass er von Powell nicht mehr viel hält, ist glaube ich, ziemlich klar. Er hat ihn ja auch immer wieder aggressiv kritisiert, auch im Wahlkampf. Also Pauls Amtszeit läuft erstmal, 2026 läuft die erstmal ab. Dann könnte die theoretisch verlängert werden. Da können wir davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Also der Paul ist noch bis Anfang 26 im Amt und dann wird es da jemand Neues geben. Bis dahin sind wir sozusagen sicher, weil es gibt keine juristische Handhabe, die Trump irgendwie hätte, um Paul da ins Geschäft reinzureden. Also wird das natürlich versuchen zu machen, da bin ich mir sicher. Insbesondere dann, wenn die Fed signalisiert, dass die Zinssenkungen aufhören, dann wird Trump wahrscheinlich Druck machen, dass man weitermachen müsste. Er will ja immer niedrigere Zinsen haben. Mhm. Versteht vielleicht auch nicht so wirklich, dass seine eigene Politik genau das verhindert, aber gut. Und also das wird sicherlich kommen, aber ich denke, Paul kann da seinen Stiefel durchziehen. Der muss sich davon nicht beeinflussen lassen. Kritischer wird es vielleicht dann 26. Ich meine, das Gute ist, dass auch in seiner ersten Amtszeit Trump ja versucht hat, zum Teil Leute zu Fett zu nominieren, die dann vom Senat abgelehnt worden sind. Also wenn der jetzt mit irgendwelchen völlig obskuren Charakteren kommt, irgendein Fox News Moderator, dann wird das wahrscheinlich nicht durchgehen. Aber es kann natürlich passieren, dass er jemanden nominiert, der zumindest mal eher seine Sicht der Dinge sieht. Und dann könnte die Vertrauenswürdigkeit der Fed und die Unabhängigkeit der Fed auch in Frage gestellt werden, was natürlich ein ziemlich negatives Signal auch für den US-Staatsanleihenmarkt wäre.
Vielleicht nochmal für die Zuhörer, was könnte denn dann passieren? Also was wäre denn ein Szenario?
Also wenn man kann es mal auf die Spitze treiben, da rede ich jetzt wirklich in Extremszenarien hier, aber wenn man mal überlegt, unter Trump steigt das Budgetdefizit auf über 8% des Wachstums des BIPs, dann hat man auf der fiskalpolitischen Seite schon ein bisschen Sorge über den Staatsanleihenmarkt und die Schuldentragfähigkeit. Dann geht Trump hin und schafft es irgendwie, jemanden an die Spitze der Fed zu nominieren, der halt wirklich genau das, was er ihm sagt. Trump stellt sich das ja so vor, der Fed-Chef kommt vor jedem Meeting zu ihm ins Weiße Haus und lässt sich dann von Trump beraten. Sagen wir mal, das würde jetzt so kommen. Ich glaube es nicht, aber man kann mal daran denken. Dann wäre natürlich damit die Vertrauenswürdigkeit der Fed in Frage gestellt und all das würde dann fraglos dazu führen, dass wir einen sehr signifikanten Anstieg der US-Renditen sehen würden, weil dann eine Risikoprämie eingepreist wird. Und das wiederum macht ja, das ist ja ein Kreis, ein Teufelskreis. Umso höher die Zinsen, umso mehr müssen die zahlen, umso teurer wird das Ganze, umso mehr Schulden muss man machen. Also da gibt es, man kann sich da schon Szenarien vorstellen, wo das ziemlich eskaliert und wir einen sehr viel schwächeren Dollar sehen oder auch sehr viel höhere US-Renditen sehen. Also das Szenario, wenn man das mal auf die Spitze treibt, kann man sich schon vorstellen.
Ja, okay, wäre schon ein düsteres Bild, sage ich mal.
Ja, hoffen wir mal, dass der Kelch an uns vorbeigeht.
Okay, dann schauen wir mal nach Europa. Auch hier bedeutet ja der Wahlsieg Trumps eigentlich nichts Gutes. Die Wirtschaft strauchelt ja auch schon. Blicken wir vielleicht schon mal direkt voraus. Wir haben ja eben über die US-Notenbank gesprochen. Was ändert sich jetzt für die EZB?
Also für die EZB ist es ja so, dass wir aktuell im Stadium sind, die Preisstabilität ist sozusagen wieder erreicht. Man läuft perspektivisch jetzt auf das Inflationsziel zu. Kann sein, dass sich das jetzt der Fahrt dahin, wirklich nachhaltige Fahrt dahin, sich ein bisschen verzögert, wenn jetzt auch Gegenzölle kommen. Aber wir gehen ja davon aus, dass die nicht so groß sein werden, dass das Inflationsbild sich komplett ändert. Und dann hast du aus Sicht der EZB die jetzt weiterhin die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Und zwar bei jeder Sitzung 25 Basispunkte weit ins nächste Jahr hinein. Also wir gehen davon aus, dass die EZB hinterher im Juli wahrscheinlich die letzte Zinssenkung machen wird. Dann sind wir bei 1,75. Also dann sind wir tatsächlich weiter unten in den Leitzinsen in der Eurozone, als wir das im Nicht-Trump-Szenario gewesen wären.
Okay, vielleicht nochmal an dieser Stelle. Ist das Risiko nicht groß, dass die Inflation jetzt auch hier in Europa ansteigt? Also wir haben ja das Thema Zölle in den USA, was dadurch dann die importierte Inflation dazu führt, dass es zu einem Inflationsanstieg kommt und dann die EU wahrscheinlich mit Gegenzöllen reagieren würde. Was also, per se ja eigentlich auch.
Ja. Also es ist ja so. Also erstmal muss man natürlich sagen, also wenn Trump jetzt, ginge jetzt im Februar hin und sagt sofort Zölle, 20% meinetwegen, ja, auf alles, was aus Europa kommt. Und China sowieso. Dann erstens muss man mal verstehen, und das verstehen die Trump-Wähler ja immer nicht, dass diese Zölle von Amerika bezahlt werden. Also der Trump-Wähler stellt sich ja vor, dass China dann diese Zölle zahlt oder wir. Das ist ja nicht so. Das heißt, die Inflation in Amerika steigt dann. Das hat erstmal keinen Einfluss auf unsere Inflation. Allerdings, wie du richtig sagst, ist es die Frage, was macht die EU an Gegenzöllen? Und Gegenzölle, die führen natürlich per se zu höheren Preisen. Weil klar, den Zoll, den zahlen wir dann eben. Ja. Die Firmen können vielleicht einen Teil absorbieren, aber zumindest einen Teil dieses Preisanstiegs, den zahlen wir hinterher. Allerdings ist der dadurch zu erwartende Inflationsschub nicht so groß, weil das Wachstum in Europa so schwach ist, dass es ja auch Gründe gibt, warum die Inflation eher niedrig bleiben sollte. Und wir gehen ja auch davon aus, dass der Euro schwächer wird und das federt das ja auch wiederum so ein bisschen ab. Insofern, das Risiko ist sicherlich da, dass es, wenn die EU sehr aggressiv mit den Gegenzöllen ist, dass es dann zu einem größeren Inflationsschub kommt. Aber ich sag's mal so, das sind Politiker. Wenn das Wachstum sehr schwach ist, will ich jetzt wirklich Maßnahmen ergreifen in einem Handelsstreit, die dazu führen, dass jetzt on top of schwachem Wachstum wir auch noch massiv viel Inflation kriegen? Also nicht wirklich. Insofern glaube ich, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so aggressiv sind, dass das dann wirklich einen massiven Inflationsschub auslöst.
Ja, ich lese schon wieder die Bloomberg-Zahlen bezüglich Stagflation in Europa. Ja, also ja, das kennen wir dann, dass der Markt dann schnell Szenarien spielt. Du hast eben schon genannt, dass auch der, sag ich mal, schwache Euro bzw. starke Dollar auch dann einen Einfluss hat auf die Inflation. Natürlich auch, Stichwort Euro-Dollar, der Euro hat ja in den vergangenen Tagen stark abgewertet bzw. auch der Dollar stark aufgewertet. Wie viel Spielraum gibt es denn auch da unten noch?
Ja, also wir hatten ja schon im April, als wir dieses rote Welle-Trump-Szenario zum ersten Mal skizziert haben, hatten wir ja schon die Euro-Dollar-Trump-Parität in den Raum gestellt. Und tatsächlich muss man sagen, in den letzten Tagen sieht man ganz klar, dass es in diese Richtung geht. Der Euro fällt, der Dollar steigt. Und ich gehe auch davon aus, dass das weiterlaufen wird. Also die Story ist ja erstmal in den nächsten 3-6 Monaten ziemlich eindeutig. Wir kriegen mehr Wachstum in Amerika, perspektivisch mehr Inflation, weniger Zinssenkungen von der Fed. Gleichzeitig haben wir schwächeres Wachstum in der Eurozone perspektivisch. Die EZB kann die Zinsen weiter senken. Das heißt, die Schere zwischen der EZB und der Fed, die geht weiter auf. Also das spricht alles gegen Euro-Dollar. Ganz zu schweigen davon, dass wir auch hier durchaus gewisse Risikofaktoren aktuell haben. Mit Unsicherheiten politischer Natur. Nicht nur in Deutschland. Ich meine, das ist ja in Europa, auch in Frankreich haben wir eine Regierung, die sich gerade so irgendwie am Leben erhält. Also insofern gibt es da wenig Positives und dann glaube ich schon, dass wir in Richtung Parität laufen werden.
Okay, dann über den Horizont hinaus, also hast du ja gerade gemeint, 3-6 Monate Richtung Parität. Da gibt es ja durchaus Gründe, warum der Dollar dann schwächer werden könnte und wir dann wieder nach oben laufen bei Euro-Dollar.
Ja.
Wie schätzt du das ein?
Also das haben wir ja 2016, 2017 erlebt. Der Dollar hat damals ja nach der Wahl von Trump deutlich gewonnen und dann im Folgejahr ist Euro-Dollar aber gestiegen. Das heißt, der Dollar hat wieder deutlich an Wert verloren. Aber damals stand dem Dollar ja ein starker Euro gegenüber mit einem relativ soliden Wachstum, mit EZB-Zinserhöhungen etc. Ich glaube, das wird nächstes Jahr ganz anders sein. Welche Gründe gibt es, die gegen Dollar sprechen? Ja, da kommen wir wieder auf die Themen zurück, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Also fiskalpolitische Risiken, ja, 8% Budgetdefizite wachsend, ja, ist ein Thema. Die Vertrauenswürdigkeit der Fed oder die Unabhängigkeit der Fed ist ein Thema. Es gibt auch viele Schwellenländer, die BRICS-Staaten vor allen voran, die immer wieder davon reden, dass sie versuchen, sich vom Dollar sozusagen abzukoppeln, die Abhängigkeit von den USA reduzieren wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Trump vielleicht diese Bemühungen nochmal verschärft werden. Also es gibt sicherlich Gründe, warum man kritisch sein muss. Zumal das Wachstum in Amerika, was wir jetzt erstmal kriegen, ja auch so ein bisschen so ein Strohfeuer sein wird. Also all das, ja, eignet sich theoretisch tatsächlich dazu, ein Dollar-negatives Bild, sagen wir mal, bis Ende 2025 dann zu malen oder ins Jahr 26 rein. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite dieser Währungsmedaille sieht es ja nicht wirklich besser aus. Und wir können über Staatsschulden in Amerika sprechen als Problem. Ja, das Problem haben wir hier aber auch. Also insofern glaube ich einfach, dass selbst wenn der Dollar irgendwann die Dynamik, die Anfangsdynamik verliert, diese Aufwertungsdynamik, ist ja immer die Frage, kann der Euro davon profitieren? Und das bezweifle ich eben aktuell. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich auf Sicht von 6 bis 12 Monaten eine flache Prognose bei Parität, also sehr niedriges Niveau, wo sich das dann einpendeln sollte. Die Story wird gespielt werden phasenweise, aber ich bin noch nicht überzeugt davon, ob sie greift.
Okay, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, vielen Dank, Sonja, dass du hier warst heute.
Sehr gerne.
Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen und dass wir uns nächste Woche wieder hier sehen. Ihnen hat dieser Podcast vom 14. November 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.